Ja, vielen Dank, Simon. Das ist eine wunderbare Steilvorlage für die Predigt heute. Es geht heute um ein Thema, und zwar um das Thema Vergebung. Und dieses Thema, habt ihr ja schon gemerkt, das kennt jeder. Die Frage ist nur, wie er das Thema kennt, von welcher Perspektive aus, wie er damit selber umgeht oder andere mit ihm umgegangen sind. Und ich habe euch auch einen Bibelvers mitgebracht, unter dem oder von dem ausgehend ich gerne dieses Thema mit euch gemeinsam durchgehen möchte. Und zwar den Bibelvers aus Epheser Kapitel 4, Vers 32. Da heißt es: Seid aber zueinander freundlich, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ja, da vorne die Version ist etwas einfacher gehalten. Vergebt einander. Und da merken wir schon, das ist für uns Christen keine Option, die wir mal tun können oder mal nicht tun können. Es ist ein Befehl, den Gott ausgesprochen hat. Er hat uns das als Aufgabe mitgegeben. Wir sollen einander vergeben. Wir müssen einander vergeben. Und zwar nicht nur irgendwie, nicht so, wie wir uns selber Vergebung vorstellen, sondern so, wie Gott einem jeden von uns vergeben hat. Und deshalb habe ich das Predigtthema heute genannt: Hilfe, ich soll vergeben. Also die Aufgabe für uns Christen ist klar, ich soll das tun. Vergebung ist dran, Vergebung ist nötig, Vergebung ist wichtig, Vergebung ist auch richtig. Und ich soll vergeben, wie Gott vergeben hat, aber Hilfe. Und jetzt einmal tief durchatmen und hoffentlich klappt es. Ich möchte euch heute keine Predigt halten, die von Bibelversen gespickt ist. Ich möchte euch einfach nur Gedanken mitgeben, die von der Bibel kommen, ohne sie zu hinterlegen mit Bibelversen. Und ich hoffe, dass bei diesen Gedanken für jeden von uns irgendein Aufhänger, irgendein Punkt wichtig wird, wo wir merken: Mensch, so habe ich das noch nie gesehen. Oder, oh, das, darüber muss ich nochmal nachdenken. Oder, stimmt das? Ich glaube, ich sollte mal den Paul oder wen auch immer fragen, ob das wirklich so ist beim Vergeben. Vielleicht muss ich ins Gespräch kommen über diesen einen Punkt, der mich heute Morgen getroffen hat. Ja, Hilfe, ich soll vergeben. Der erste Merksatz, den ich gerne mitgeben möchte an diesem Punkt, ist überhaupt diese Frage: Willst du denn überhaupt wirklich vergeben? Willst du das? Es gibt viele Leute, die wollen das gar nicht. Diese klare Entscheidung, ich will vergeben, egal warum du das willst, aber ist überhaupt der Beginn zur Vergebung. Ohne dass jemand das will, passiert da lange nichts oder vielleicht gar nichts. Und das heißt auch, dass wir an diesem Punkt die passive Opfermentalität verlassen müssen. Ja, es gibt Menschen, die von ihrem Charakter her ganz gerne Opfer sind. Ach, ich Armer, das Leben ist ja furchtbar zu mir. Allen anderen geht es besser und ich, klar, mich hat es wieder in die Pfanne gehauen. Und die sudeln sich so richtig in ihrem Selbstmitleid. Die fühlen sich wohl wie so ein Wildschwein, das sich im Dreck wälzt. Aber so hat Gott Vergebung nicht gedacht. Wir sollten diese Opfermentalität, in der wir manchmal drinstecken, in die jeder von uns reinfallen kann, diese sollten wir verlassen und sagen: Ich will vergeben, ich will. Es hat auch Auswirkungen auf dein Gefühl, wenn du dich entscheidest, etwas zu wollen. Ganz sicher. Denn solange du das offen lässt und nicht willst und es dir egal ist, wird das auch dein Gefühl egal sein. Und auch dieser Prozess des Vergebens, er beginnt mit dem Wollen, ich will. Eine Entscheidung, wo ich dann plötzlich merke, wenn ich das will, vergeben, das mache ich nicht alleine. Sondern wenn ich will, dann will das auch Gott. Und in dem Moment, wo ich vergeben will, will das auch Gott. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich entscheide zu vergeben, entscheide ich mich für Gott. Und ich entscheide mich damit auch für die Hilfe, die von ihm kommt. An diesem Punkt. Ich muss das nicht alleine durchfechten, diese ganze Vergebungsgeschichte. Ich mache mir Gott zum Verbündeten. Denn Vergebung entspricht seinem Willen und er möchte mir dabei helfen. Und er wird dann meinen Gehorsam segnen. Er wird sich dann zu mir stellen. Er wird mir dann wirklich helfen, zu vergeben, wo es etwas zu vergeben gibt. Und deshalb der zweite Punkt auch an diesem Sonntagmorgen: Bitte Gott um Hilfe. Als Kinder Gottes wissen wir, dass wir jederzeit, und damit meine ich wirklich jederzeit, zu ihm kommen können. Dass er immer und überall da ist. Und dass wir dann einfach um Hilfe rufen dürfen. Hilfe, Gott! Jetzt gibt's was zu vergeben. Wo bist du? Hilfst du mir? Na klar, tut er das. Ein Gebet um Hilfe, ein Gebet, dass Vergebung möglich wird, ist ganz sicher im Sinn von Gott. Ganz sicher. Es gibt diesen einen Bibelvers, wo drin steht, dass Gott ein Gott ist voller Erbarmen, zutiefst. Ein Gott, der gerne vergibt. Wie sollte dann dieser Gott, unser Gott, uns nicht auch beim Vergeben helfen, wo wir dran sind mit Vergeben? Und eben, wir müssen es nicht alleine tun, aus eigener Kraft, sondern wir dürfen uns auch und gerade beim Vergeben von Gott führen lassen. Ein dritter Punkt, lerne, um Vergebung zu bitten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und dieses Vergeben, ich kenne meine Kinder, das hat man nicht in die Wiege gelegt bekommen. Oder kennt ihr Menschen, die von sich aus wunderbar einfach und herrlich einfach mit jedermann, ach, ich habe dir wehgetan, bitte vergib mir. Es ist doch meistens so, dass die Eltern sagen müssen, komm mal her, Freundchen, was hast du angestellt? Entschuldig dich. Nicht wahr? Das ist in uns drin. Es ist überhaupt nicht in uns drin, dass wir vergeben wollen und sollen und können. In uns drin ist, selbst wenn wir was Dummes angestellt haben, dass wir alles andere versuchen, außer vergeben. Also lerne, um Vergebung zu bitten. Und ich bin überzeugt, dass man das lernen kann. So wie Kinder das lernen können und wir Eltern wollen, dass sie das lernen, genauso können auch Erwachsene noch weiter lernen, um Vergebung zu bitten. Auch hier in der Gemeinde kann man das lernen. Man hat irgendwas angestellt. Ich habe Martin ertappt, da mit der Treppe, nicht wahr, Martin? Ha? Nee, war nichts. Okay, seht ihr, schon redet er sich raus. Ja. Wisst ihr, was ich damit meine? Es wäre so einfach, vergeben zu lernen. Ja, stimmt, okay, war nicht ganz so richtig gewesen. Tut mir leid, bitte vergib mir. Fertig, Sache ist geklärt, oder? Aber automatisch schalten wir Menschen in unseren wunderbar tollen Modus um von Ausreden suchen, der andere war es und so weiter. Auch wir Erwachsene. Ich denke, da haben wir von unseren Kindern auch manches zu lernen an diesem Punkt. Denn es gibt Kinder, die manchmal doch relativ leicht zum Vergeben kommen, weil ihr Gewissen sehr stark schlägt. Bei einem meiner Kinder ist das so, das kann abends, selbst nachdem wir miteinander gebetet haben, den Tag besprochen haben, nicht einschlafen und muss erstmal noch zu uns gedackelt kommen. Mama, Papa, ich muss noch was sagen, was ist denn wieder? Wir haben jetzt doch schon Geschichte gelesen und gebetet und es ist doch gut, es ist doch schon spät, wieso schläfst du noch nicht? Ich kann noch nicht schlafen. Ja, warum denn nicht? Ja, ich habe noch nicht alles gesagt. Ja, und dann komm, bitte vergib mir, ich vergebe dir, fertig, und geschlafen wird. Aber da merken wir, dass dieses um Vergebung bitten etwas ist, was wir auch lernen müssen. Auch wir als Christen müssen das lernen. Wir haben es nicht einfach mit Vergeben, aber wir können das lernen. Und wisst ihr, wenn wir das lernen, dann fällt auch diese, ich bin das Opfer und du bist der Täter, dann fällt das so ein bisschen weg, weil dann sind wir alle Täter und alle Opfer, oder? Dann hat jeder schon mal gefehlt. Dann muss da jeder schon mal um Entschuldigung bitten. Ja, dann sind wir plötzlich auf der gleichen Ebene mit allen, weil Fehler machen ist etwas völlig Normales, Menschliches, oder? Und dann ist nicht der andere der Böse, sondern dann sind wir alle die Bösen. Und jeder muss sich entschuldigen bei dem anderen. Und wenn wir das lernen, dann fällt uns Vergeben einfacher. Es gehört eben dazu, dass man Barmherzigkeit lernt und auch Demut. Das heißt, den Mut, sich nicht besser darzustellen, als man eigentlich ist. Aber auch den Mut zu haben, wirklich um Vergebung zu bitten. Und jemand, der das für sich gelernt hat, der gelernt hat, jawohl, ich bin ein Vergeber und ich vergebe gerne auch anderen, dem kann man das auch viel mehr abkaufen, dass er das ernst meint, wenn er mal zu dir kommt und sagt, du, es tut mir wirklich leid. Ich denke, er kennt das. Es gibt so ein paar Halunken, ich nenne die jetzt mal so, wenn der kommt und sagt, oh, das tut mir leid. Ja, sagen kann man viel. Aber meinst du das auch so? Und es gibt Leute, wenn die kommen und sagen, es tut mir leid, dann merkt man, das tut denen wirklich leid. Die meinen das von Herzen. Und von Herzen sollten wir ja vergeben. Und das heißt auch in diesem Prozess des Vergebens, dass wir erkennen sollten, wo wir schuldig sind, wo wir an anderen schuldig geworden sind. Oftmals, gerade in Beziehungskisten, gibt es nicht immer nur einen, der schuldig ist. Ja, es mag sein, dass einer die Hauptschuld hat, ja, dass das eigentliche Problem bei einer Person liegt, das ist richtig. Aber schuldig wird man aneinander. Und sei es nur, dass man sich im Ton vergriffen hat, wie man miteinander geredet hat. Und auch dafür kann man sich entschuldigen. Man muss da nicht die ganze Schuld der Welt auf sich nehmen, nein, nein. Aber diese Schuld, die man tatsächlich begangen hat, nämlich den Ton verfehlt, aus der Haut gefahren oder was auch immer dann war. Erkenn deine eigene Schuld. Halte nicht an der Opferrolle fest, denn solange du gerne Opfer bist, solange wirst du aus dieser Schuld nicht rauskommen. Solange wird dieses Übel, und Schuld ist Übel, ist etwas Schlimmes über unserem Leben, etwas, was keiner so gerne mag, nehme ich mal an, hoffentlich, das sollte und könnte man doch beseitigen, indem man vergibt. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist beim Vergeben, ist der Punkt, nimm dir Zeit zum Vergeben. Vergebung ist von Herzen und damit ist Vergebung keine schnelle Einmalaktion. Zack, zack, vergeben, fertig. Das kann mal so passieren. Ich erinnere mich an meinen Papa, der mal erzählte, er kennt seine Frau so gut, wenn die mal so ein bisschen Stunk hatten miteinander, dann haben sie sich nur angeguckt und das war auch schon vergeben. Die mussten nicht sagen oder irgendwas, die haben sich nur angeguckt und wussten, aha, so viel hat die Uhr geschlagen, klar, Fehler passiert, tut mir leid, das konnte die durch einen Augenblick sagen. Und das ist schön, wenn Vergebung so schnell geht und wenn es tatsächlich echte Vergebung ist. Und das mag für manche verliebten Ehepaare und Paare gelten, dass man sich so schnell vergibt wegen irgendeiner Geschichte. Aber meistens reicht ein kurzer Augenblick nicht zum Vergeben. Die Entscheidung zu vergeben, willst du vergeben, wirklich, ist oftmals ein Prozess. Und der braucht manchmal Zeit. Und das ist vielleicht auch der Punkt, dass wir lernen müssen, weil das auch nicht von Natur aus in uns hineingelegt ist, dass wir ehrlich umgehen mit Schuld. Wir sind alle in der Gefahr, mit Schuld nicht richtig umzugehen, sie kleinzureden. Ach, das war nicht so schlimm. Die Vergewaltigung, ach, macht doch jeder. Merkt ihr was? Nein, das macht nicht jeder. Das ist heftigst schlimm. Mit dem geht man nicht so um. Es gibt natürlich auch Leute, die ein überaus sensibles Gewissen haben, die aus einer kleinen Mücke einen Elefanten machen. Auch das ist nicht richtig. Ja. Du hast die Kaffeetasse absichtlich runtergeworfen. Boah, die Tasse, das ist die. Boah, jetzt bringe ich dich um. Merkt ihr was? Auch das passiert manchmal mit Schuld, dass wir sie viel zu hoch bewerten. Es ist nur eine Tasse. Das kann man doch schnell vergeben, oder? Also nimm dir die Zeit, die es zum Vergeben braucht, um auch mit dieser Schuld, die geschehen ist, die da ist, richtig umzugehen. Und es wäre manchmal heilsamer zu sagen, es fällt mir im Moment noch wirklich schwer zu vergeben, als zu sagen, ich vergebe dir. Vielleicht, weil diese Schuldfrage noch nicht richtig angesprochen wurde, noch nicht geklärt ist, wie viel tatsächlich an Verletzung da ist, weil man da nochmal ehrlich und ausführlich drüber reden sollte. Es wäre auch ehrlich zu sagen, ich möchte dir gerne vergeben, aber es fällt mir derzeit wirklich schwer. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Lass mich doch mal drüber schlafen. Das heißt nicht, dass man sich dann resigniert abwendet und sagt, naja, der kann nicht vergeben. Sondern das heißt, dass Vergebung ein Prozess ist und Zeit braucht. Und dass man sich selber und auch dem anderen diese Zeit zugestehen muss. Nein, ich meine damit keine Jahrzehnte. Die müssen nicht ins Land gehen. Das ist Schuld unter den Teppich kehren. Aber es braucht Zeit, um mit manchen Dingen klarzukommen. Wir brauchen uns nicht unter Druck setzen und trotzdem sollten wir sagen, ich will vergeben. Also ich gehe aktiv auf diese Vergebung zu. Und je mehr ans Licht kommt, umso mehr kann auch aus der Welt geschafft werden. Es gibt da diese nette Geschichte, ich habe die vor Jahren schon mal hier erzählt, wo ein Afrikaner zum Missionar kam und sagte: Missionar, mein Gewissen, ich kann nicht schlafen. Ja, was hast du denn? Ja, ich habe geklaut. Ja, was hast du denn geklaut? Ja, ein Seil. Ja, dann bring's zurück und entschuldig dich dafür. Und dann am nächsten Tag kommt der Afrikaner wieder und sagt: Missionar, ich kann immer noch nicht schlafen. Ja, hast du das getan, was ich gestern gesagt habe? Ja. Hast du das Seil zurückgebracht? Ja. Hast du um Vergebung gebeten? Ja. Ja, was ist denn los? Ja, Missionar, weißt du, an dem Seil, da war noch eine Kuh dran. Merkt ihr? Man kann auch in diesem Vergebungsprozess sehr einseitig unterwegs sein und nicht die ganze Sache beim Namen nennen. Und auch bei dem Vergeben immer noch Sachen vertuschen und sich selber besser darstellen, als es eigentlich ist. Je mehr ans Licht kommt, umso mehr kann aus der Welt geschafft werden. Und genau so ist es doch eigentlich auch mit Gottes Vergebung für uns, oder? Ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag, als mein Opa mir sagte: Paul, ich bin so ein furchtbarer Sünder. Und ich als sein Enkel dachte, ich kenne keine heiligere Person als mein Opa. Wo sündigt der? Der sündigt ja gar nicht. Und er sagt: Paul, je älter ich werde, umso mehr merke ich, was ich eigentlich für ein furchtbarer Sünder bin. Und ich muss ehrlich sagen, mir geht es inzwischen auch so. Mit 20 habe ich noch gedacht, ich bin der perfekte Mensch. Ich kann es allen sagen, wo es lang geht. Ja, ich habe die Lösung parat, alles wunderbar. Je älter ich werde, umso mehr merke ich, naja, ganz so ist das Leben nicht. Ganz so toll bin ich auch nicht. Ah, und vor allem, wie viel Schuld in meinem Leben auch ist. Wie viele Menschen ich verletzt habe. Und vielleicht noch nicht geklärt habe mit ihnen, noch nicht um Vergebung gebeten habe. Je mehr ans Licht kommt, umso mehr kann auch aus der Welt geschafft werden. Und umso mehr wir diese Vergebung auch lernen und üben, umso mehr lernen wir auch Gott kennen. Ja, wir sagen und singen so schnell: er starb am Kreuz für mich, ist alles bezahlt. Das stimmt. Aber die Erkenntnis, was das tatsächlich bedeutet, was er alles vergeben hat, die kommt so nach und nach. Und sie kommt immer mehr, je mehr ich bereit bin zu vergeben. Denn umso mehr merke ich dann, wie viel Schuld in einem Menschenleben sein kann. Wie viel Schuld beladen diese Welt ist. Und was Jesus da eigentlich alles auf sich genommen hat. Was das gedrückt haben muss. Es gibt ein Zitat von Martin Luther. Und er hat gesagt, und das stimmt: Das Leben ist nicht fromm sein, sondern ein fromm werden. Das Leben ist nicht Gesundheit, sondern ein gesund werden. Nicht sein, sondern werden. Nicht Ruhe, sondern Übung. Wir sind's noch nicht, aber wir werden's noch. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber noch im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles, es reinigt sich aber alles. Ich denke, das sollte Gemeinde widerspiegeln. Wir brauchen keine Perfektion erwarten voneinander. Aber was wir erwarten sollten, ist, dass es unterwegs ist hin zur Perfektion. Dass es unterwegs ist hin zur Herrlichkeit, hin zur Versöhnung, hin zu Gott. Nimm dir Zeit zum Vergeben. Ein weiterer Punkt, und das ist ein sehr wichtiger Punkt in Bezug auf Vergeben: Du musst dabei nicht Gottes Aufgabe übernehmen. Reinhold Niebuhr, er hat gesagt, und diesen Spruch findet man immer wieder, auch in Häusern von Christen hängen: Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Er gebe mir aber auch den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und er gebe mir die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Wo muss ich einfach aushalten und einfach die Sachen sein lassen, wie sie sind? Und ich kann nichts daran ändern. Ist nicht meine Aufgabe, nicht meine Sache. Es ist so. Damit muss ich leben. Aber wo gibt es Dinge, wo ich was tun sollte? gewaltig, wo es meine Verantwortung ist. Und Gott gibt uns die Weisheit, dass wir genau das in unserem Leben verstehen und sehen können. Herr, wo muss ich Druck aushalten? Wo kann ich es nicht ändern? Wo ist es deine Aufgabe, der anderen Person was zu zeigen? Das muss nicht ich tun. Und wo ist es meine Aufgabe, hinzugehen und zu sagen, du hast mir auf die Zehe getreten, das hat echt wehgetan. Was? Ich? Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, wenn man nicht merkt, dass man schuldig geworden ist, da kann man sich auch nicht entschuldigen, oder? Und ist es nicht so, dass auch wir Erwachsene oftmals so miteinander umgehen? Hat der mir auf den Fuß getreten? Das merkt man doch. Ah nein, der hatte Stahlkappen. Der hat das nicht gemerkt. Das musst du dem sagen, dass es dir weh gemacht hat. Wenn du das nicht sagst, bist du selber schuld. Geh doch hin und sag, das hat mir echt weh gemacht. Du hast mich verletzt. Dann erst kann der andere mit dieser Schuld umgehen. Und wie er damit umgeht, ist seine Sache. Aber wie gehst du mit der Schuld um, die dir geschehen ist? Schuld vergeben und sie wirklich aus der Welt schaffen, das kann nur Gott selbst. Wir können keinen Menschen wieder unschuldig machen. Menschen werden nicht unschuldig, wenn wir ihnen vergeben. Habt ihr das schon mal überlegt? Wir können sie zwar freisprechen von ihrer Schuld und sagen, ich vergebe dir, ich trage dir das nicht nach. Simon, hast du sehr gut gesagt. Ich trage dir das nicht nach. Diese Sache steht nicht mehr zwischen uns. Aber damit ist diese Schuld ja noch irgendwo da, oder? Sie ist zwar nicht mehr zwischen uns, aber dann ist sie auf jeden Fall bei der Person, die sie begangen hat. Die ist ja immer noch schuldig. Was macht sie mit dieser Schuld? Du bist frei von dieser Schuld, aber die Person, die sie begangen hat, ist immer noch schuldig. Es sei denn, sie bringt diese Schuld zu Gott. Und dann gilt, dass Jesus dafür gestorben ist und dass dann diese Schuld entschuldigt wird. Nur Gott kann wirklich unschuldig machen. Und jeder, der schuldig wirkt, auch an dem anderen, wird ja auch automatisch schuldig an Gott. Und das ist etwas, was wir in der Bibel sehen. Das Unrecht, das wir begehen, ist ja nicht nur ein Unrecht zwischen uns Menschen hier auf dieser Erde, in unserer Gemeinde. Es ist ein Unrecht, das wir auch gleichzeitig an Gott tun. Und deshalb betet ja auch der Zöllner im Tempel. Und wisst ihr, wie er betet? Seinen einen Satz, den er betet? Sei mir Sünder gnädig. Natürlich geht er dann hinterher auch zu den Leuten und entschuldigt sich. Aber es ist jetzt mal dieses Bekenntnis vor Gott. Gott, ich bin vor dir schuldig geworden. Ich habe vor dir gesündigt. Unrecht bleibt Unrecht. Solange wir nicht vor Gott um Vergebung bitten. Ein guter Psychologe, ein Christ hat gesagt, Schuld bleibt Schuld. Solange, bis der Schuldige persönlich dafür um Vergebung bittet. Meine Vergebung klärt lediglich die Beziehung zwischen mir und dem anderen. So wie ich für meine Vergehungen verantwortlich bin, ist das jeder andere auch. Gleichgültig, wie schuldig ich bin. Wenn jemand an mir schuldig wird, muss er sich dafür verantworten. Ob ich nun Rache einklage oder nicht. Versteht ihr? Ich kann sagen, und du bezahlst mir jeden Cent. Oder ich kann sagen, ich vergebe dir, du musst mir nichts bezahlen. Aber die Schuld, die geschehen ist, ist eine Sache, die bei dieser Person liegt. Und diese Person, sie wird diese Schuld nur los, wenn sie Gott um Vergebung bittet. Und jetzt kommen wir zum Vaterunser. Denn da heißt es ja korrekterweise, und vergib uns unsere Schuld, Gott, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Nein, wie ich meinen Schuldigern vergeben habe. So heißt es richtig. So wäre die richtigere Übersetzung. Ich habe meinen Schuldigern vergeben, also Gott, jetzt vergib du mir auch. Es kann sein, dass Gott manche Schuld vergeben möchte in unserem Leben und er kann es nicht, weil wir nicht vergeben haben. Im Vaterunser beten wir, dass wir zuerst vergeben sollen und dann vergibt uns Gott. Es kann sein, dass du eine Schuld mit dir rumschleppst, und Gott kann dich nicht segnen, Gott kann dir nicht vergeben, weil du diese Schuld nicht bereit bist auszuräumen. Weil du nie gesagt hast, ich will vergeben. Diese eine Sache, die mir noch anhängt. ja, wenn du nicht vergeben willst, wie soll dann Gott dir vergeben? Er will dir vergeben, aber er kann nicht. Ein weiterer Punkt, der auch wichtig ist bei dem Vergeben: Du musst nicht auf die Einsicht des anderen warten, um zu vergeben. Vergeben ist nicht abhängig von dem Geständnis oder von der Reue des Schuldigen. Das wünschen wir uns. Oh ja, ich kenne mich auch. Ach, und meine Steffi, ich sag's euch, wie das da manchmal zugeht. Und die kann man so schön zappeln lassen. Die muss sich entschuldigen, weil die hat's ja verbockt. Und wenn sie sich entschuldigt, dann vergebe ich ihr. Ja, klar, ich bin doch ihr Mann, ich hab sie doch lieb. Aber erst, wenn sie sich entschuldigt. Nein, ich muss nicht auf die Entschuldigung des anderen warten, um vergeben zu können. Sagt die Bibel ganz klar. Muss ich nicht. Ich kann vergeben, ohne dass der andere um Vergebung gebeten hat. Auch vergeben ist nicht gebunden daran, dass der andere das genauso alles sieht, wie ich das sehe. Vergebung. Wenn ich doch jemand vergeben will, dann kann ich ihm doch vergeben, so wie ich will, oder? Es juckt doch den anderen nicht, wie ich vergebe. Das ist meine Sache. Ich vergebe dir, ich spreche dich frei. Du musst nicht auf die Einsicht des anderen warten. Ich hätte euch gerne einen Videoclip abgespielt an dieser Stelle, aber leider gibt es den in guter Qualität nur auf Englisch. Und deshalb erzähle ich euch das jetzt. Es gab in den USA einen Gerichtsprozess. Und da wurde ein Serienmörder angeklagt, der junge Damen vergewaltigt und umgebracht hat. Und zwar in Serie, nicht nur eine, viele. Und dann erlebt man diesen Augenblick, wo er im Gerichtssaal sitzt, Hochsicherheitsauflagen, Polizisten und hin und her. Und da sitzen auf der Klägerbank die Opfer, die Familien der Opfer, die Angehörigen, denen das furchtbar wehtut, was da geschehen ist, die Menschen verloren haben. Und die dürfen dann am Ende dieses Prozesses selber noch einmal das Wort ergreifen und dürfen etwas sagen vor Gericht. Das ist auch bei uns in Deutschland so, dass man doch ein letztes Wort sagen darf. Und das tun sie. Und einer nach dem anderen steht auf, unter Tränen und zerbrochene Menschen, kaputte Menschen. Und sie ziehen quasi das Maschinengewehr und schießen auf diesen Verbrecher. Du bist es nicht wert zu leben, keinen Tag länger. Wir verfluchen dich. Du hast uns kaputt gemacht. Bam. Du verdienst es nicht, geboren worden zu sein. Und so weiter. Stellt euch das mal vor, was die gesagt haben. In Bezug auf ein Geschöpf Gottes, das schuldig geworden ist, ja. Aber eine furchtbare Anklage. Und ich kann das menschlich gesehen gut verstehen. Wirklich. Und dann kommt ein Vater. Und der sagt: Es fällt mir schwer, aber mein Glaube sagt mir. Mein Glaube sagt mir, dass ich vergeben muss. Und dann sagt er: Und hiermit vergebe ich dir. Du bist frei. Und in diesem Moment bricht der Angeklagte in Tränen aus. In diesem Moment, nicht vor der, wo er beschuldigt worden ist und verleumdet und angeklagt. Und in diesem Moment, wo ihm vergeben wurde. Auch ein Serienmörder. Ist es nicht so, dass Gott uns eigentlich genauso vergibt? Jeder klagt uns an, jeder schreit uns an, du bist schuld. Alle zeigen mit dem Finger, jeder macht dich kaputt. Und dann kommt Gott und sagt: Aber ich vergebe dir, du bist frei. Ich muss nicht auf die Einsicht des anderen warten. Ich muss nicht warten, dass der sich erstmal bessert oder dass der seine Schuld wieder gut macht. Wie will dieser Serienmörder die Schuld wieder gut machen? Das kann er gar nicht. Das kann er gar nicht. So viele Jahre lebt er nicht. Er kann keine Menschen zurückbringen, den er getötet hat. Was will er tun, um diese Schuld ungeschehen zu machen? Ja, in der Hölle. Aber ist damit die Schuld geklärt? Und es gibt diesen einen Weg, dass Gott sagt: Ich kann dich entschuldigen. Jesus ist für dich gestorben. Nicht du musst sterben dafür. Du musst nicht. Du musst nicht auf den anderen warten. Wenn wir vergeben wollen, dann wird uns niemand daran hindern können. Es gibt viele Zeugnisse auf dieser Welt, wo Menschen so vergeben haben, wo Christen so vergeben haben. Ein weiterer Punkt: Du kannst über diese Sache, diese Schuld, alles, was dich da so bedrückt, in einem geschützten Rahmen sprechen. Es gibt Menschen, die meinen, je nachdem auch wie groß eine Schuld ist, ich kann mit keinem darüber reden. Aber damit bleiben sie in ihrer Opferrolle. Damit wird die Sache nicht geklärt. Und ich möchte dir Mut machen, du kannst auch über schlimmes Leid reden. Nein, du musst damit nicht öffentlich vor eine ganze Gemeinde hintreten. Aber du kannst dir Leute suchen, die vertrauenswürdig sind, die verschwiegen sind. Du hast vielleicht Freunde, eine Freundin, mit der du diese Sache teilen kannst. Ja, und natürlich zuletzt kannst du mit Gott darüber reden und solltest du. Du musst das nicht für dich behalten, das braucht dir nicht peinlich sein. Gedanken und Empfindungen und Absichten, die wir bereit sind, ans Licht zu bringen, die verändern sich. Und wenn du schweigst, dann kann es sein, dass du in Bitterkeit endest, in Hoffnungslosigkeit. Das erschwert dir nur dein Leben und vor allem natürlich dann die Beziehung zu dem anderen, der an dir schuldig geworden ist. Verschweigen hat noch nie etwas gebracht. Öffnung, ja. In einem geschützten Rahmen, ja. Vielleicht brauchst du jemanden, der dir hilft in diesem Prozess, weil du das selber nicht kannst oder weil du das noch nicht so gut gelernt hast, wie man vergibt, dann such dir Hilfe. Ich möchte hier auch einen kleinen Exkurs machen an dieser Stelle, und zwar über fragwürdige Erfahrungsberichte. Manche Christen, die breiten ja solche Geschichten, solche prekären Geschichten unter dem Deckmantel von "Ich gebe Zeugnis", so von der ganzen Gemeinde aus, und dann wird er nochmal richtig hergezogen über die ganze Geschichte, vor allem über die Personen, die daran beteiligt waren. Und sie meinen, dass sie damit etwas Gutes tun. Das ist die Frage. Musst du denn vor allem alles preisgeben? Vor allem, wenn es vergeben ist? Musst du dann die Geschichte nochmal aufwärmen? Und vor allem, kannst du so erzählen, als ob die Person, um die es eigentlich geht, die daran beteiligt war, als ob die wirklich auch genauso vor dir sitzt, wenn du es schon erzählst? Kann die Person anwesend sein oder ziehst du über andere her? Manche Leute, denen scheint es Freude zu bereiten, in der Opferrolle zu sein und da nochmal reinzuschlüpfen. Ach, mir ging das ja so furchtbar schlecht und ach, mein Vater hat mich so geschlagen früher und der war ein Alkoholiker und was der alles gemacht hat. Wenn dein Vater jetzt hier sitzen würde, würdest du das auch so sagen? Mit diesen Worten, in diesem Tonfall? Ist die Sache vergeben? Ich möchte damit sagen, lasst uns vorsichtig sein, was wir auch so ausbreiten. Und vor allem, wenn wir etwas sagen, geht es darum, uns zu fragen, warum tue ich das, was ich da tue? Warum erzähle ich diese Geschichte? Wem hilft das? Hilft das den anderen? Ehrt es Gott? Oder meine ich damit nur mich selber? Ach, ich konnte es mir noch mal so richtig vom Herzen sagen und jetzt haben es alle gehört. Toll, und? War das richtig? Ja, fragwürdige Erfahrungsberichte. Das heißt nicht, dass wir gar nichts erzählen dürfen, aber es ist die Frage, wie gehst du mit vergebener Schuld um? Ein weiterer Punkt, ein wichtiger Punkt, du darfst dich trösten lassen. Jemand, der verletzt wurde, der sucht automatisch nach Trost, nach Bestätigung, nach Annahme, das ist so. Und da sind wir Männer ganz besonders in der Pflicht. Wir können so schön jammern, dass sich die Frauen über uns erbarmen, ob das jetzt unsere Mamas sind oder Ehefrauen oder wer auch immer. Ach, oh Mann, der kleine Speisel, den ich mir in den Finger gezogen habe, und dann kommt so ein bisschen Trost, du Armer, das ist nicht so schlimm. Ach, wie tut uns das gut, oder? Wenn jemand da ist, der einfach tröstet, der uns in den Arm nimmt, der, es tut jedem gut. Und jeder braucht das, der verletzt wurde. Wir müssen aber auch da aufpassen, dass wir nicht in Selbstmitleid versinken. Denn Trost und Selbstmitleid sind zwei Paar Schuhe. Das ist nicht das Gleiche. Selbstmitleid sucht sich selber. Das ist so ein Pseudotrost. Ach, jetzt ging es mir da wieder schlecht. Oh nein. Ach ja, ich wusste es doch, ich bin so ein Versager. Das ist kein Trost. Trost kann immer nur von außerhalb kommen. Das kommt nicht von dir selber. Das kommt von anderen, das kommt von Gott, der dich bestätigt, der dir Festigkeit gibt, der dir Zuversicht gibt und Hoffnung. Es kommt von außerhalb, kommt nicht von dir selber. Nicht, weil du so ein toller Typ bist, geht es dir jetzt so viel besser. Gottes Trost, er kann erfahren werden. Und lasst uns auch bei diesem Trost nicht von anderen Menschen Übermenschliches erwarten. Das passiert manchmal in der Gemeinde. Och, jetzt hatte ich so einen Schicksalsschlag, jetzt muss mich die Gemeinde trösten. Ja, was heißt das? Wie kann dich eine Gemeinde trösten? Und Joachim Eckstein, er hat gesagt, menschlich hat uns Gott erschaffen. Solange wir aber ständig auf Übermenschliches aus sind, werden wir unmenschlich bleiben. Das heißt, ich kann natürlich Übermenschliches, Göttliches erwarten, aber von wem? Von Gott. Nicht von meinen Geschwistern. Von meinen Geschwistern kann ich erwarten, dass sie menschlich reagieren. Lasst uns auch da nicht allzu große Lasten auf unsere Schultern legen. Ja, natürlich sollen wir füreinander da sein und auch einander trösten. Aber wir können Göttliches nur weitergeben, wenn wir es auch von Gott bekommen haben. Ansonsten ist es menschlich, auf menschlicher Ebene. Aber du darfst dich trösten lassen. Ja, das gehört dazu. Ein nächster Punkt, bete für den anderen. Und das ist ein harter Punkt. Bete für den, der an dir schuldig geworden ist. Oh ja, unsere Vermieter. Über die schimpfen kann ich gut. Für die beten fällt mir schwer. Dietrich Bonhoeffer, er hat eine Glaubensschrift verfasst, die nennt sich Gemeinsames Leben. Und damit meint er einfach christliches Leben. Wie lebe ich als Christ in dieser Welt? Und er hat gesagt, einem Bruder, für den ich bete, kann ich bei aller Not, die er mir macht, nicht mehr verurteilen oder hassen. Ja, ich bin schnell dabei, auch jemand aus der Gemeinde zu hassen. Weil er sich so komisch verhalten hat, weil der wieder so... Aber wenn ich für ihn bete, dann verändert das, ganz sicher. Das verändert meine Sicht, das verändert mein Denken. Bonhoeffer sagt weiter, sein Angesicht, das mir vielleicht fremd und unerträglich war, verwandelt sich in der Fürbitte in das Antlitz des Bruders, um dessen Willen Christus starb, in das Antlitz des begnadigten Sünders. Das ist eine beseligende Entdeckung für den Christen, der anfängt, Fürbitte zu tun. Es gibt keine Abneigung, keine persönliche Spannung oder Entzweiung, die nicht in der Fürbitte überwunden werden könnte. Glaubst du das? Tust du das? Betest du für deine Feinde? Ich weiß, dass hier viel verlangt ist, aber das verlangt Gott von uns. Dass wenn Schuld in unserem Leben ist, dass wir dann beten. Auch für den und die beten, die da schuldig geworden ist. Egal wie schlimm das war. Und erst wenn wir beten, wenn wir mit dieser Schuld zu Gott gehen, wenn wir mit dieser Person zu Gott gehen, dann geht auch dieser Prozess des Vergebens weiter. Dann komme ich da erstmal überhaupt voran. Vorher trete ich auf der Stelle, weil es immer nur um mich geht. Aber in dem Moment, wo ich bete, geht es plötzlich nicht mehr nur um mich. Da geht es um mich und um den anderen und um Gott. Und dann kommt auch die Schuldfrage in das richtige Verhältnis. Und das ist enorm wichtig. Und jetzt möchte ich ein paar Punkte nennen, die nicht verwechselt werden sollten. Nämlich vergeben ist nicht gleich Vertrauen. Vergebung ist eine Einbahnstraße. Die fährst du zunächst alleine. Ich vergebe dir. Punkt. Versöhnung ist nicht Vergebung. Versöhnung ist eine Sache mit Gegenverkehr. Und dabei ist nicht von vornherein klar, ob das nicht doch nochmal kracht. Und ob das überhaupt zur Versöhnung kommt. Vergeben heißt innerlich frei werden von dem, was ich gegen den anderen habe, von der Schuld, die dasteht zwischen ihm und mir. Und das kann durchaus einseitig sein. Es muss keine Versöhnung sein. Es muss nicht gleich bedeuten, ich vertraue dem anderen wieder voll und ganz. Der hat mich zwar riesig enttäuscht, aber wir tun mal so, als ob das alles nicht gewesen wäre. Das muss Vergebung nicht sein. Vergebung macht uns innerlich frei, sachlich und angemessen entscheiden zu können, wie es auch in dieser Beziehung mit dem anderen weitergeht. Ob ich mich noch weiter verletzen lasse von ihm oder ihr, ob ich auf Abstand gehe, ob ich näher ranrücken kann, ob da wirklich Vertrauen wieder möglich ist. Aber Vergebung macht, dass Bitterkeit und Vorwürfe nicht mehr da sind. Vergebung kann auch bedeuten, dass man im gegenseitigen Einvernehmen getrennte Wege geht. Wir sind nicht alle wunderbar kompatibel miteinander. Deswegen heiraten wir für gewöhnlich nur einen Ehepartner. Und alle anderen gehören halt zum Rest der Truppe. Den muss ich nicht so enge Gemeinschaft haben. Und nicht alle Menschen passen gut zueinander und empfinden miteinander Harmonie und alles ist perfekt und in Butter. Muss so nicht sein. Und trotzdem ist Vergebung möglich, auch wenn man unterschiedlich ist. Vergeben ist aber auch nicht gleich vergessen. Manche schwere Geschichte, die wir erlebt haben, das ist ein Edelstein in deiner Lebensbiografie. Dein Leben wäre nicht so kostbar, wenn das Schwere nicht auch da passiert wäre. Und das muss man nicht vergessen. An das darf man sich ruhig erinnern, aber es darf nicht mehr wehtun, denn es ist vergeben. Wir sehen dann nämlich nicht mehr das Übel an, was uns geschehen ist, sondern das, was Gott daraus gemacht hat. Nicht das Böse hat das letzte Wort. Es tut nicht mehr weh, sondern Gott hat das letzte Wort. Ich möchte euch eine Beispielgeschichte erzählen und komme damit auch zum Schluss. Im Jahr 1865 war der alte General Bismarck, der alte General Wrangel, mit seinem guten Freund Bismarck in Clinch geraten. Die beiden waren vorher wunderbare Freunde. Dieser General war schon ziemlich in die Jahre gekommen, aber er war ein Top-General in Deutschland. Und Bismarck, den alten Kanzler, ist ja noch ein Begriff, zumindest für die Schüler unter uns, der hatte sich anscheinend irgendwie anders verhalten als dieser Wrangel, als dieser gute Freund von ihm das erhofft und gedacht hatte. So anders verhalten, dass der General Wrangel den Telefonhörer nahm, den König anrief und telegrafierte: Bismarck gehört an den Galgen. Ja, das kann in einer Freundschaft zu so einem Punkt kommen, dass man dem anderen den Tod wünscht. So war das bei den beiden. Es stellte sich aber nachher heraus, und zwar in den Kriegen gegen Dänemark und gegen Österreich, dass Bismarck recht hatte mit seiner Position, mit seiner Haltung, mit seiner politischen Einstellung. Und der alte General, der schämte sich. Nun traf es sich im Jahr 1865, dass sie bei einem königlichen Festgelage am Tisch nebeneinander saßen, sitzen mussten. Da gab es eine Sitzordnung. Und dieser alte General Wrangel, er saß neben seinem ehemaligen Freund, jetzigen Feind, Bismarck. Das war schwierig. Und er wandte sich dann so irgendwann nach ein paar peinlichen Momenten an Bismarck und sagte: Mein Sohn, kannst du nicht vergessen? Von Bismarck kam ein schroffes Nein. Der alte General überlegte noch ein paar Augenblicke, dann fragte er wieder: Mein Sohn, kannst du nicht vergeben? Und von Bismarck kam: Von ganzem Herzen. Man muss nicht vergessen, aber man sollte vergeben. Und er streckte ihm die Hand zur Versöhnung hin. Wer vergibt, der gewinnt. Ich habe früher gedacht, dass wenn man so einen richtig heftigen Clinch hatte mit jemandem und alles verkorkst war, dann muss man vergeben. Das war mir schon klar als Christ. Aber dann habe ich auch gedacht, und damit ist die Sache fertig. Der kann mir jetzt den Buckel runterrutschen, der hat das kräftig vergeigt, das war's, Ende. ich verzichte auf Genugtuung, aber damit hat sich die Sache. Und damit muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die Bibel lese, lag ich falsch. Denn Vergebung eröffnet den Weg zu noch mehr als nur Vergebung. Ich vergebe dem anderen, nicht nur damit die Sache aus der Welt geschafft ist, das ist der Anfang, sondern ich vergebe dem anderen auch, damit die Beziehung hoffentlich, und das ist die Hoffnung, die wir haben, wieder intakt werden kann. Dass da wieder was Gutes draus wird nachher. Das geht weiter. Zunächst beginnt Vergebung ja mit diesem Verzicht. Autsch, hat wehgetan. Ah, ich verzichte jetzt darauf, dass da eine Genugtuung ist. Aber die Verletzung und Verbitterung, die dann heilt, die sollte dann den Weg wieder ermöglichen hin zu einer Versöhnung. Das wäre wunderbar, wenn das geschieht. Es geschieht leider so selten. Ich möchte zusammenfassen. Es geht beim Vergeben nicht um einen detaillierten, zwanghaften Abarbeitungsprozess von Unrecht. Also, diese ganzen Punkte hier müsst ihr nicht auswendig können. Darum geht es gar nicht. Es geht um einen lebendigen Heilungsprozess. Und den können wir mit Gottes Hilfe angehen. Es geht nicht um eine Liste von Punkten, die wir abhaken, sondern es geht um einen Weg, der uns zu einer neuen Freiheit führt. Das ist Vergebung. Und Gott, er befreit uns nicht nur durch seine Vergebung von Schuld. Das ist ein Punkt, den er tut. Aber wenn er uns befreit hat von Schuld, was tut er dann? Dann füllt er unser Leben mit Liebe, mit Güte und Barmherzigkeit. Und da merkt man, da geht es weiter nach der Vergebung. Da beginnt das Leben erst so richtig. Vergebung ist kein Punkt. Vergebung ist ein Doppelpunkt. Und das wünsche ich uns, dass Gott uns diesen Doppelpunkt im Leben immer wieder schenkt, dass wir bereit sind, diesen Doppelpunkt anzunehmen und mit diesem Doppelpunkt zu leben. Und dann werden wir auch Gottes Erbarmen, seine Liebe und seine Freude für uns und auch für andere immer wieder neu entdecken. Vergebt einander, wie Gott auch euch vergeben hat.